Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Mit Ralf Beiderkellen.
Herzlich willkommen.
Genesis 9, Vers 1. Dann sprach Gott zu ihnen: Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt, und auf alle Fische des Meeres. Euch sind sie übergeben. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen.
Die Natur und die Tiere, die die Menschen damals vor Augen hatten, waren in einem völlig anderen Verhältnis zu Menschen, als wir das heute haben. Das heißt, diese Verse sind geschrieben in eine Zeit, wo der Mensch ein kleines, schwaches Tier unter vielen anderen Tieren war. Und von daher muss man diese Verse im Kontext dessen sehen, dass hier eigentlich der Machtlose spricht über die Natur, von der ihm völlig unstreitig war, dass sie viel, viel größer und mächtiger war als er, inklusive der in ihr lebenden Tiere.
Das sagt der Theologe Kai Funkschmidt von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen EZW. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, wie es im Alten Testament seinen Niederschlag fand, hat sich längst gewandelt. Und so wandelt sich allmählich auch das Bild des Tieres im Christentum. Lange waren Tiere dem Menschen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und galten als Wesen ohne Geistseele, denen kein Leben im Jenseits zugestanden wurde. Spätestens seit Papst Franziskus' Enzyklika Laudato Si von 2015 ist klar, dass sich etwas tut. Tieren wird eine eigene Würde zugestanden. Massentierhaltung wird zunehmend kritisiert. Manche Theologen gehen sogar so weit zu sagen, als bewusster Christ müsse man eigentlich Vegetarier sein. Unser Umgang mit Tieren hat allerdings noch immer eine große Bandbreite. Werden für den Schoßhund zum Geburtstag Kerzen angezündet, wird das männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen geschreddert. Auch in den verschiedenen Religionen besitzen Tiere einen unterschiedlichen Stellenwert. Während der Buddhismus als vermeintlich vegetarische Religion daherkommt, werden im Hinduismus den Gottheiten blutige Tieropfer gebracht. Hören Sie heute in den Religionen die Wiederholung eines Features von Michael Hollenbach aus dem Jahr 2018. Haben Hamster eine Seele? Tiere und Tierethik in den Weltreligionen.
Das Tierkrematorium Rosengarten in Bad Bergen bei Osnabrück. Emanuel Holle führt in einen der Verabschiedungsräume. Gedämpfte Atmosphäre, knarrende Holzdielen, gemütliche Möbel. Hier warten die Hinterbliebenen, wenn Waldi oder Kitty eingeäschert werden. Aber die Trauernden kommen nicht nur mit ihren Hunden oder Katzen, erklärt der Mitarbeiter des Kleintierkrematoriums.
Wir haben aber auch sehr viele Nagetiere, wir haben Vögel da, wir haben Kleinnager da, wie Wüstenspringmaus und ähnliches. Wir hatten auch schon eine Boa Constrictor hier. Also alles, was dem Menschen besonders wichtig ist, wird auch hier eingeäschert.
Keine 50 Meter von den Verabschiedungsräumen entfernt, das Krematorium. Emanuel Holle steht vor einem der beiden Gasöfen.
Von hier aus wird das Tier in den Ofen eingegeben. Hinter uns können wir jetzt das Fenster sehen, wo die Tierhalter bei Bedarf auch zuschauen können, wenn das Tier eingefahren wird. Im Normalfall werden die Tiere in einem Kremierungsbeutel, das ist so eine Art, ja, wie ein Leichenbeutel, eine vorgeschriebene Sache seitens des Veterinäramtes, und in diesen Beuteln werden die Tiere auch eingeäschert.
Wenn die Hinterbliebenen die Asche ihres Lieblings nachher wieder mitnehmen wollen, werden die Tiere einzeln in den Ofen geschoben und bei 1000 Grad in Asche verwandelt.
So kommt es aus dem Ofen. Je nach Rasse der Tiere sind die Fragmente, die wir dann entnehmen können, mal mehr, mal weniger groß. Im Endeffekt ist es jetzt nicht Asche, wie man sich die vorstellt, aus dem Kamin oder aus dem Aschenbecher, sondern es sind Knochenfragmente, die überbleiben. Es gibt Tiere, zum Beispiel viele Kampfhundrassen, die eine sehr massive Schädeldecke zum Beispiel haben. Da sind dann auch noch mal wirklich größere Fragmente. Nur diese Fragmente werden halt dann so nachbehandelt, dass wir sie auch in die Uhren verfüllen können.
Bei einem Hund, der 20 Kilo gewogen hat, bleibt nachher rund ein Kilo Asche über. Die Pietät gebiete es, dass die Tiere immer einzeln verbrannt werden. Das gilt beispielsweise auch für eine kleine Maus.
Speziell dafür haben wir Kremierungsschalen, weil man kann sich vorstellen, von 50 Gramm Maus, wie wenig Asche da überbleibt.
Immer mehr Tierfreunde suchen eines der rund 60 Tierkrematorien in Deutschland auf. Oder sie bestatten ihren Liebling gleich im eigenen Garten. Das tote Tier beim Veterinär zu lassen, ist nicht sehr pietätvoll. Denn der hat eine Entsorgungspflicht, weiß Emanuel Holle.
Wenn der Tierarzt eben mit der Abdeckerei noch arbeitet, dann sieht es eben so aus, dass die Tiere weiterverarbeitet werden. Und das ist, wenn wir jetzt von Tierethik und Tierwürde sprechen, der schlechtmöglichste Fall. Ich glaube, dass ein Haustier da nichts zu suchen hat.
Jährlich landen Millionen Haustiere in der Abdeckerei. Immerhin werden Bello, Blacky und Co. nicht mehr für ihre Artgenossen verarbeitet.
Tierfutter ist nicht mehr erlaubt. Seit der BSI-Krise von 99 ist es so, dass die Tiere, die dort verarbeitet werden, die Produkte, die daraus entstehen, sind zum Beispiel Schmierstoffe für Industrieanlagen, sind auch Biodieselbestandteile, können daraus entstehen. Oder auch für den Straßenbau als Unterfütterung, zum Beispiel für das Gelände, was da benutzt wird.
Die Zahl der tierischen Kremierungen wächst rasant. In 22 Krematorien werden rund 80.000 Tiere pro Jahr eingeäschert. Und auf den 120 Tierfriedhöfen, von denen die meisten in den vergangenen beiden Jahrzehnten entstanden sind, werden jährlich rund 20.000 Tiere, vor allem Hunde und Katzen, bestattet. Aber nicht jeder kann sich für eine Kremierung seines Lieblings begeistern.
Also es klingt jetzt vielleicht auch blöd. Meine Tiere hatten Angst vor Feuer. Und ich habe gesagt, dann gibt es keine Feuerbestattung.
Claudia Besser steht in Burgdorf bei Hannover vor dem Grab ihres Hundes Bruno. Eine letzte Ruhestätte mit bunten Steinen und einem Stoffschmetterling. Danke für deine ehrliche Liebe und dein sonniges Gemüt ist auf dem Grabstein eingraviert. Bruno wurde mit seinem Hundekorb bestattet.
Bruno in seinem großen Hundebett, der hat seine Leinen mitgekriegt, der hat seinen Lieblingslatschen mitgekriegt, seine Kauknochen, alles, was er so gerne mochte. Das Grab ist komplett ausgestattet mit Tannenzweigen, Blütenblättern, Rosenblättern. Dann werden die Tiere in eine schwarze Decke eingehüllt, dass die das schön muckelig haben. Klingt jetzt für viele total bescheuert, aber für mich war es einfach sinnig und stimmig und es musste so sein.
Neben Bruno hat auch die Katze Millie ihre letzte Ruhe gefunden.
Ich habe auch schon ganz blöde Kommentare und Unverständnis bekommen. Aber ganz ehrlich, es ist mir egal. Er war da in jeder Situation. Der war immer da. Der war Kinderbetreuer, der war Psychologe, der war Fitnesstrainer, weil man rausgehen musste. Und deshalb bin ich ihm das schuldig. Und was andere darüber denken, ist mir eigentlich egal.
Die intensiven Mensch-Tier-Beziehungen sollten auch die Kirchen stärker würdigen, meint der katholische Priester Michael Rosenberger. Er ist Professor für Moraltheologie an der Österreichischen Universität Linz und setzt sich für kirchliche Tierbestattungen ein.
Ich meine, dass es ein positives Zeichen ist, wenn Menschen ein Tier, mit dem sie oft über Jahre, Jahrzehnte gelebt haben, dass sie das am Ende seines Lebens dann auch bestatten möchten. Da würde ich sagen, da sollten die Kirchen positiv drauf zugehen und überlegen, wie sie etwas Sinnvolles anbieten können, was sich auch von der christlichen Botschaft her eben anbietet.
Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Auf Tierfriedhöfen kann man diese Worte eines Pfarrers noch nicht vernehmen.
Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau lehnt christliche Bestattungen für Tiere ab. Weder gibt es dafür liturgische Vorlagen, noch Pläne, solche zu erarbeiten.
Schreibt zum Beispiel der Sprecher der südhessischen Landeskirche in einer Mail.
Nach biblischem Zeugnis und christlichem Verständnis kommt nur dem Menschen ein Personsein zu. Das unterscheidet den Menschen grundlegend vom Tier. Eine liturgisch gestaltete Bestattung würde diese Differenz verwischen. Theologisch ist hier auch nicht von der Würde, wohl aber vom Wert von Tieren als Mitgeschöpfen zu sprechen.
Es ist doch grausam,
sagt Rainer Hagenkort. Der katholische Priester ist Leiter des Instituts für Theologische Zoologie in Münster.
Es ist im wahrsten Sinne des Wortes grausam, einmal die Menschen, denen dann das Tier stirbt, zu sagen, hat doch keine Seele, also beerdigen können wir es nicht, tu es mal zum Abdecker. Es ist zunächst mal eine Unverschämtheit und eine Unsensibilität sondergleichen.
Für den katholischen Priester Michael Rosenberger wäre eine normale kirchliche Bestattung dennoch nur bedingt übertragbar auf Tiere.
Das Tier war nie Mitglied der Kirche gewesen, hat nicht die Sakramente empfangen. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ein Requiem, das wir nur für Menschen feiern, die Mitglieder der Kirche waren, das bietet sich für Tiere nicht an, das müsste man ausschließen. Aber die Rituale beim Begräbnis selber, beim Menschen, die sind so gestaltet, dass sie die geschöpfliche Seite ansprechen als ein Geschöpf Gottes, das von der Erde genommen ist und zur Erde zurückkehrt. Und da können wir natürlich sehr wohl sagen, das gilt auch für ein Tier. Hier ist Tier und Mensch gleich und deswegen könnten wir auch vieles auf Tiere übertragen.
Von Erde bist du genommen, zu Erde wirst du wieder werden. Gott selbst wird dich auferwecken am jüngsten Tag. Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub.
So könne man auch verstorbene Tiere mit Weihwasser segnen, Erde ins Grab werfen und christliche Symbole wie die Osterkerze und das Kreuz verwenden.
Tiere werden niemals schuldig,
gibt der katholische Tierethiker Rainer Hagenkort zu bedenken.
All das, was wir bei Beerdigungsritualen entwickeln, hat damit zu tun, dass wir Menschen schuldig werden und dass wir um eine Erlösung bitten. Das sind alles Rituale, die in diese Richtung gehen. Die würde ich beim Tier weglassen. Das Tier geht unmittelbar in die Wirklichkeit Gottes über. Und das würde ich auch in der Weise feiern.
Der Theologe Kai Funkschmidt arbeitet bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Er spricht sich gegen christliche Trauerfeiern für Tiere aus.
Weil mir an der Stelle die Unterscheidung zwischen dem Menschen und dem Tier zu sehr aufgehoben wird. Der Mensch ist von Gott in besonderer Weise berufen, zum Beispiel auch seine Beziehung zu Gott bewusst zu gestalten. Das heißt, wir sind die Einzigen, die Verantwortung haben. Wir sind auch die Einzigen, die ethisches Bewusstsein haben. Wenn es eine Lösung für Tiere gibt, dann ist sie nicht davon abhängig, dass das Tier in irgendeiner Weise sich aktiv zu Gott verhalten hat, wie das bei Menschen der Fall ist. Von daher muss ich dem Tier zum Beispiel auch nicht das Wort Gottes zusprechen.
Doch die Entwicklung geht längst weiter. Viele Tierfreunde wollen nicht nur ihren Liebling später in der Urne im Wohnzimmerregal stehen sehen oder auf dem Tierfriedhof bestatten, sie wollen gern ein Gemeinschaftsgrab. Wie Claudia Besser. Sie kann sich gut vorstellen, später einmal mit ihrem Hund in einem Grab zu liegen.
Dann bin ich hinterher bei jemandem, der mich wirklich vom ersten Tag an bis zum letzten abgöttisch geliebt hat und alles für mich gegeben hätte, ohne was dafür zu erwarten.
Schon jetzt bietet die Bestatterin Ute Gahl auf dem Bergfriedhof in Essen zumindest gemeinsame Urnengräber für Mensch und Tier an. Welches Tier dann zu Grabe getragen werde, spiele keine Rolle.
Hund, Katze, Pferde, Ponys geht auch. Ansonsten vielleicht ein Meerschweinchen oder was auch, was man halt einäschern lässt, ne? Da, wo ihr Herz dran hängt.
Von dieser Innovation halten die beiden großen Kirchen so gar nichts. So erklärt der Sprecher der Evangelischen Landeskirche von Hessen-Nassau.
Gemeinsame Beisetzungen sind für mich Grenzüberschreitungen. Im ungünstigsten Fall drohen Tiere zu reinen Grabbeigaben zu werden. Auf der anderen Seite ist es denkbar, dass Tiere vermenschlicht werden und der Unterschied zwischen Tier und Mensch zum Leidwesen des Tieres verwischt wird.
Dass die Kirchen die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier bislang ablehnen, kann die Bestatterin Ute Gahl nicht nachvollziehen.
Da muss man auch offen sein für neue Wege, für neue Dinge. Und ich finde einfach, das liegt auch nahe, dass das Haustier auch mit zu mir bestattet werden kann. Gerade bei älteren Leuten, die ja nur noch ihr Haustier haben. Eigentlich ist der Zeitpunkt längst überfällig.
Der evangelische Theologe Kai Funkschmidt hat schon häufiger einen Tierfriedhof aufgesucht und sich die Sprüche auf den Steinen genauer angeschaut.
Das ist zum Teil herzzerreißend, was sie lesen. Viele Menschen, die da hinschreiben, du warst mein einziger Freund, da gehen natürlich viele Gedanken dann durch meinen Kopf, wie haben wir diesen Menschen im Stich gelassen. Es ist sicherlich ein ungutes Zeichen in der Gesellschaft, wenn Menschen in solcher Weise Beziehungen zu Tieren pflegen, weil es ein Hinweis darauf ist, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen an der Stelle zu kurz kommen und nicht mehr so gestaltet sind, wie man sich das im Grunde für eine menschliche Gesellschaft vorstellt.
Dass sich die Kirchen sträuben, die Trauer um ein Tier nicht nur seelsorgerlich, sondern auch liturgisch zu begleiten, hängt auch mit dem Verständnis der Seele zusammen.
In der Weltanschauung des Naturmenschen gelten alle möglichen Dinge der Außenwelt als beseelt. Bei nüchtern verstandesmäßiger Betrachtung der Natur beschränkt sich die Anwendung des Begriffes der Seele im Wesentlichen auf das Tierreich, obwohl es kaum möglich ist, das Reich des Beseelten nach unten hin fest abzugrenzen, sodass einige auch den Pflanzen eine Seele zuschreiben zu müssen geglaubt haben, während andere selbst den Tieren den Besitz einer solchen absprechen.
So lautet die Definition der Seele in Meyers großem Konversationslexikon. Allein im Christentum gibt es schon sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Seele. So steht beispielsweise im katholischen Katechismus:
Die Kirche lehrt, dass jede Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist. Sie wird nicht von den Eltern hervorgebracht und dass sie unsterblich ist. Die Seele geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt und sie wird sich bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinen.
Und Tiere, sind sie seelenlose Geschöpfe?
Wenn die Tiere zu Gott schreien nach ihrer Nahrung, dann ist sicherlich daran zu denken, dass diese Tiere beseelt sind in dem Sinne, dass die Seele das Leben ist, was Gott den Tieren gibt. Das ist die einhaucht. Alles, was lebt, ist von Gott belebt.
Theologen wie Kai Funkschmidt verweisen in diesem Zusammenhang auf das, was der Apostel Paulus im Römerbrief geschrieben hat.
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt.
Die ganze Schöpfung seufzt nach der Erlösung. Wenn es die ganze Schöpfung ist, dann sind es eben Tiere und Menschen. Mehr erfahren wir eigentlich nicht. Und von daher kann ich jetzt schlecht darüber spekulieren, ob sie im Himmel ihren Hund wiedersehen. Aber ich weiß, dass es viele fromme Christen gibt, die das im Grunde erwarten, weil sie sagen, ohne den Hund, der mir so treu war, ist es eigentlich kein richtiger Himmel.
Lange Zeit folgten die Kirchen dem mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin. Der hatte geschrieben, dass die Tierseele an den tierischen Körper gebunden sei. Mit dem Tod des Tieres erlischt auch dessen Seele. Also könne es kein tierisches Leben im Jenseits geben. Peter Kunzmann ist Theologe und Professor für Tierethik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.
Was man ihnen abgesprochen hat, ist eine aktive, erkennende Seele. Und aus der Lehre, dass man ihnen das abgesprochen hat, wurde dann gerne in katholischen Kreisen auch so eine Lehre davon, dass Tiere angeblich keine Seele hätten. Sie haben keine Geistseele. Und das ist etwas anderes.
Mittlerweile scheint sich der christliche Blick auf die tierische Seele zu verändern, sagt Kurt Remele, katholischer Professor für Ethik und christliche Gesellschaftslehre in Graz.
Wenn es eine Vollendung gibt für den Menschen, dann, und das sagt Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si, dann nehmen auch Tiere daran teil. Insofern kann man so sagen, ja, Tiere kommen in den Himmel.
Insgesamt ist in den beiden christlichen Konfessionen ein Prozess des Umdenkens zu beobachten.
Könnte es nicht sein, dass wir in dieser auf den Menschen bezogenen Erlösungssituation die Schöpfung in ihrer Gesamtheit ausblenden?
Fragt sich Ralf Meister. Er ist evangelischer Bischof der Hannoverschen Landeskirche und ein echter Tierfreund. Sein weißer Terrier folgt dem Bischof fast überall hin.
Wir führen da eigentlich die Sonderheit des Menschen weiter und verzichten darauf, den Tieren, die Gott auch geschaffen hat, von denen wir wissen, dass sie Angst haben, dass sie leiden können, dass wir denen diesem Erlösungsgedanken nicht zumuten wollen, dass wir sie da herausnehmen. Das ist zuerst eine seelsorgerliche Frage, aber es ist auch eine theologische Frage. Und an dieser theologischen Frage, glaube ich, müssen wir noch mal neu ansetzen.
If we could talk to the animals, just imagine it, chatting to a chimpanzee.
Während die Theologen noch über das Jenseitspotenzial der Tiere resonieren, tummelt sich im Netz eine bunte Schar esoterischer Tierfreunde. Beim Suchen im Internet wird man schnell fündig. So behauptet Marion Lindhof, mit Tieren kommunizieren zu können.
Unter Tierkommunikation kann man sich eine telepathische Kommunikation vorstellen, eine Art Gedankenübertragung über das Energiefeld. Das hört sich jetzt so richtig unwahrscheinlich an, oder?
If we could talk to the animals, learn their languages, maybe take an animal degree.
Und ich kommuniziere in Gedanken richtig mit dem Tier und das Tier antwortet mir dann auch auf die Fragen. Oft hat es natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als der Mensch das hat.
Das Geschäft mit der Tierkommunikation wächst stetig. Wer sucht, findet in jeder größeren Stadt gleich mehrere Anbieter, meist sind es Frauen, die behaupten, dank Telepathie die Gedanken selbst verstorbener Tiere empfangen zu können.
Und was dann auch sehr schön ist, die Tiere sind sehr weise oder die Seelen sind sehr weise, die geben den Besitzern oft noch einige hilfreiche Tipps mit auf den weiteren Lebensweg.
If we could walk with the animals, talk with the animals.
Die Tiere, die existieren und leben dann irgendwo. Ich nenne es jetzt einfach mal, dass die im Himmel sind. Die beschreiben das auch als wunderschön, wo wir da gar nicht so viel drüber reden. Also eigentlich sagen sie immer nur, denen geht's gut und erklären dann halt noch was für den Menschen, was dann für den Moment noch wichtig ist.
Der katholische Tierethiker Peter Kunzmann wundert sich nicht nur über esoterische Telepathen, sondern auch über die Jenseitsgewissheit mancher Tierliebhaber.
Das Erstaunliche ist ja, dass Menschen heute sicher sind, dass Tiere in den Himmel kommen, das aber für ihre Großmutter so nicht unterschreiben würden. Und das macht für mich dann schon einen skurrilen Effekt aus, dass man die Tiere für so gut hält, dass sie in den Himmel kommen. Und vor allem, wenn sie in den Himmel kommen, streng, ganz naiv gesagt, müsste es auch Tiere geben, die in die Hölle kommen.
Nein, in die Hölle kommen Tiere nicht. Das meint zumindest der katholische Theologe Rainer Hagenkort. Denn
sündigen tut weder der Löwe, der das Zebra reißt, noch das Gorillamännchen, das ein anderes Gorillamännchen rausschmeißt. Sünde ist eben eine bewusste Weigerung der Verantwortung, eine bewusste Weigerung, für andere da zu sein. Und das perfektioniert eigentlich nur der Mensch.
Das Tier, hat er es nicht gleich uns geschaffen, mit gleichen Sinnen auch versehen? Es liebt und hasst, fühlt Weh und Freude, das müsst ihr ja doch zugestehen. Dass es nicht auch Französisch spricht, das ändert doch die Sache nicht.
Friederike Kempner, deutsche Dichterin um 1900. Und wie ist es um die tierische Moral bestellt?
Das ist eine schwierige Frage, die heute in der Tierethik sehr umstritten ist,
erläutert der Grazer Theologe Kurt Remele.
Manche sprechen vom moral-analogen Verhalten. Wir wissen heute durch verschiedene Studien, dass sich Tiere, zum Beispiel bei Hunden ist das sehr stark nachgewiesen, wenn sie miteinander spielen, an bestimmte Regeln halten. Das heißt, sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und es gibt auch Entschuldigungsmechanismen, wenn sie sich nicht an diese Regeln halten.
Ob man bei Tieren von einem moralischen Verhalten sprechen kann, hängt für den hannoverschen Tierethiker Peter Kunzmann allerdings davon ab, was man unter Moral versteht.
Moral-analoges Verhalten gibt es. Also sozial lebende Tiere haben so etwas wie Moral, indem sie Regeln befolgen, die einzuhalten wichtig ist für den konfliktfreien Zusammenhalt der Truppe. Moral in dem Sinne, weil ich aus ethischen Gründen einsehe, dass eine bestimmte Handlung ein Prinzip verletzt, dem ich eigentlich zustimmen würde. Das wäre eine ethische Begründung für Moral und das, mit Verlaub, traue ich Tieren nicht zu.
Doch wenn man von moral-analogen Verhalten oder von Bewusstsein spricht, von welchen Tierarten redet man da eigentlich?
Das ist eine sehr schöne Frage und zwar deswegen, weil auch in der Tierethik ja gerne von den Tieren die Rede ist. Und die Eigenschaften, die Tiere moralrelevant machen, tatsächlich eben nicht die Tiere betrifft, sondern eine relativ kleine Gruppe von Tieren.
Genesis 1, Vers 29. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.
So steht es in der Tora und damit auch im Alten Testament. Im Paradies ist der Mensch Veganer.
In einer idealen Welt vor der Sintflut waren alle Vegetarier. Und in einer idealen Welt wären wir auch alle Vegetarier,
sagt der Rabbiner Avraham Radbil.
Aber leider ist unsere Natur so, dass wir blutdurstig sind. Und aus diesem Grund wurde uns nach der Sintflut erstattet. Übrigens auch, um die Hierarchie deutlich herzustellen, dass der Mensch der König der Schöpfung ist und dass ein Tier dem Menschen nicht gleicht, wurde es uns gestattet, auch Fleisch zu essen.
Genesis 1, Vers 29. Gott segnete Mann und Frau, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
Tiere haben es nicht leicht in Tora und Bibel. Die heiligen Schriften des Judentums, des Christentums und teilweise auch des Islams sind anthropozentrisch. Im Kern geht es um die Beziehung der Menschen zu Gott. Kai Funkschmidt von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
In der Bibel ist eine Schöpfungsordnung und da ist es eindeutig so, dass der Mensch übergeordnet ist und die Tiere sind ihm unter- und zugeordnet. Er hat Macht über die Tiere, drückt sich zum Beispiel symbolisch schon darin aus, dass er sie benennt. Er gibt ihnen die Namen. Das ist ein Machtverhältnis. Und das kann man nicht grundsätzlich aushebeln. Da müsste man exegetisch der Sache Gewalt antun. Das versuchen vielleicht manche. Das ist mir zu am Zeitgeist orientiert und zu wenig bibeltreu.
Holger Janke ist Pfarrer in Hamburg. Seine Kirchengemeinde, die passenderweise den Namen zum guten Hirten trägt, ist vegan. Das bedeutet beispielsweise, bei allen Gemeindeveranstaltungen gibt es kein Fleisch, keine Wurst, kein Käse, keine Milch.
Was man privat macht, mögen die Leute selbst entscheiden. Aber ich finde, als Kirche sollte man schon auch von Amts wegen das mitbedenken. Und der Kirchenvorstand muss es natürlich akzeptieren und findet es auch gut, weil es ist eben auch ein Signal, Kirche der Zukunft.
Janke feiert regelmäßig Tiergottesdienste und verweist auf Bibelstellen wie »Du sollst nicht töten« oder »Liebe deinen Nächsten« und er fügt an, auch wenn dein Nächster ein Tier ist.
All das wird überlesen, aber der kleine Nebensatz aus der Schöpfungsgeschichte, wo es um die Erde geht und dann kommt der Nebensatz, machet sie euch untertan, der wird dann zur Hauptaussage der Bibel hervorgehoben. Und das macht die ganze Sache dann doch schräg oder auch ein bisschen verlogen.
Für Holger Janke gilt:
Gott hat alle Tiere lieb, auch den Menschen.
Und dennoch muss sich der evangelische Pfarrer auch mit solchen Bibelstellen auseinandersetzen.
Genesis 9, Vers 1. Dann sprach Gott zu ihnen: Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt, und auf alle Fische des Meeres. Euch sind sie übergeben. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen.
Diese Zeilen, die vor rund 3000 Jahren geschrieben wurden, spiegeln so etwas wie den damaligen Zeitgeist im Nahen Osten wider. Kai Funkschmidt.
Die Natur und die Tiere, die die Menschen damals vor Augen hatten, waren in einem völlig anderen Verhältnis zu Menschen, als wir das heute haben. Das heißt, diese Verse sind geschrieben in eine Zeit, wo der Mensch ein kleines, schwaches Tier unter vielen anderen Tieren war. Und von daher muss man diese Verse im Kontext dessen sehen, dass hier eigentlich der Machtlose spricht über die Natur, von der ihm völlig unstreitig war, dass sie viel, viel größer und mächtiger war als er, inklusive der in ihr lebenden Tiere.
Doch Tiere dienten nicht nur der menschlichen Ernährung. Sie wurden und werden in einigen Religionen noch heute den Gottheiten geopfert. Auch zum Judentum und damit zur Vorgeschichte des Christentums gehörte das Tieropfer.
Exodus 24, Vers 5. Dann sandte Mose junge Männer hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn.
Im Buch Exodus wird beschrieben, wie Gott mit Mose den Sinai-Bund beschließt und die Menschen in einer blutigen Zeremonie Tieropfer darbringen.
Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen. Die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat.
Tieropfer tauchten im Alten Testament an 68 verschiedenen Stellen auf. Das Blut der geopferten Tiere soll die Menschen entsündigen und reinigen, und es ist ein Erinnerungs- und Schutzzeichen. Sowohl im Judentum als auch im Islam spielt das Blut eine besondere Rolle.
Da steht in der Tora, im Blut befindet sich die Seele. Aus diesem Grund dürfen wir überhaupt kein Blut verzehren, auch kein Tierblut.
Deshalb müssen, erklärt der Osnabrücker Rabbiner Avraham Radbil, die Tiere, die man essen will, geschächtet werden, damit das Blut aus dem Körper entweichen kann.
So steht es in der Tora und wir glauben, dass das eigentlich die humanste Methode ist, ein Tier umzubringen.
Während sich für die Juden im Blut die Seele befindet, gilt den Muslimen das Blut als unrein. Aber sie schächten ebenfalls.
Erst wenn die Tiere nach islamischer Art und Weise geschlachtet werden oder geschächtet werden, ist für die Muslime erlaubt, das Fleisch zu essen.
Sagt Erşan Yüksekaya, Imam der Hamburger Zentrummoschee. In Erinnerung an Abraham, der im Koran Ibrahim heißt, feiern die Muslime auch heute noch das Opferfest. Ibrahim, der Urvater von Judentum, Christentum und Islam, empfing im Traum die Weisung Gottes, seinen Sohn zu töten. In Sure 37 heißt es dann:
Als sich beide ergeben gezeigt haben und er den Sohn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu: O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. So vergelten wir den Gutestuenden. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus.
Zum islamischen Opferfest werden weltweit Millionen Schafe geschlachtet. Auch der muslimische Metzger Abdullah hat vor dem Opferfest viel zu tun. Er schlachtet seine Tiere nach islamischem Ritus, er schächtet sie. Er bereitet alles vor, um den nicht betäubten Tier mit einem schnellen Schnitt die Kehle durchzutrennen, sodass das Blut aus dem Körper fließen kann. Die politische Gemengelage zwischen Tierschutz und Religionsfreiheit ist kompliziert. Das Tierschutzgesetz untersagt das Schächten ohne Betäubung, es sei denn, dass zwingende Vorschriften der Religionsgemeinschaften das Schächten entweder vorsehen oder den Genuss nicht geschächteter Tiere untersagen. Diese Sichtweise wurde vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Noch komplizierter ist die Auseinandersetzung geworden, nachdem der Tierschutz Verfassungsrang erhalten hat und auf einer Stufe mit der Religionsfreiheit steht. So hat nach § 4a Absatz 2 Nummer 2 des Tierschutzgesetzes Abdullah eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass er Schafe und Kaninchen schächten darf, aber keine Rinder. Das Schaf, das der Metzger nun seitlich auf die Schlachtbank legt, ahnt offensichtlich nichts von dem, was ihm bevorsteht.
So, da wird die Tier so hingelegt, festgemacht. Sie merken, dass die Tier ganz ruhig ist.
Die Schlachtbank steht schräg in dem gekachelten Raum. Der Kopf des Tieres muss nach Südosten weisen, in Richtung Mekka.
Ist immer noch ganz ruhig und gleich Einschnitt. Bismillah, halal Allah, Allahu Akbar. Im Namen Allah werde die Tier geschlachtet.
Das Fleisch, das Muslime essen, muss halal sein, erlaubt sein. Und nach Sure 5, Vers 3 ist es den Muslimen verboten, verendetes Blut, Schweinefleisch und alles, worüber ein anderer als der Name Allahs angerufen wurde, zu essen. Tierschützer protestieren seit langem gegen das Schächten. Marius Tünte vom Deutschen Tierschutzbund fordert zumindest eine vorherige Betäubung der Tiere.
Also ich denke, es ist mittlerweile widerlegt, dass diese Schlachtung human ist, widerlegt, dass eben die Tötung sofort einsetzt, sondern dass die Tiere noch relativ lange bei Bewusstsein sind, dass ein minutenlanger Todeskampf folgt und das ist aus unserer Sicht eben nicht mehr zeitgemäß und sollte nicht mehr stattfinden.
Unter Muslimen ist es umstritten, ob eine Betäubung vor dem Schächten den religiösen Vorschriften entspricht. Der Hamburger Imam Ershan Yüksekaya:
Also wenn Sie für ein paar Sekunden betäubt sind, dann ist das in Islam erlaubt. Dann spüren Sie den Schmerz nicht. Natürlich, Islam erlaubt nicht, die Tiere zu quälen.
Abdullah tötet ohne Betäubung. Jetzt steht er vor der Schlachtbank. Das Schaf kann das Messer nicht sehen, das der Schlachter nun an die Kehle des Tieres setzt. Dann ein kurzer, fester Schnitt. Das Schaf könne keine Schmerzen mehr empfinden, die Verbindung zum Gehirn sei unterbrochen, betont Abdullah. Doch das Herz arbeitet noch und reflexartig zappelt das Tier mit den Beinen. Mehrmals zuckt das Schaf noch, dann knapp 2,5 Minuten nach dem Schnitt ist es ruhig. Das Tier ist tot und draußen wartet der Kunde, um mit dem geschächteten Fleisch nach alter Tradition das islamische Opferfest zu feiern.
Ethisch gesehen steht dahinter vor allem, dass man eben etwas gibt, was für einen selber wertvoll ist. Das ist für die meisten Leute heute übrigens nicht ein Tier, sondern was ganz anderes. Und dass man es so gibt, dass jemand anders etwas davon hat. Das ist sozusagen eine bestimmte Art der Spende, bei der man sich ja, wenn man eben an die Geschichte von Abraham denkt, auch dankbar der Gnade Gottes erinnern soll. Das ist eigentlich der religiöse Hintergrund.
Sagt Hilal Seskin zur Tradition des islamischen Opferfestes. Der Hamburger Islamwissenschaftler Ali Özdil nennt noch einen weiteren Aspekt.
Es gibt eine Aussage des Propheten, das an die Passionsgeschichte im Christentum erinnert, wo er sagt, mit dem ausfließenden Blut des Tieres, das man schlachtet, fließen von dem, der das Tier geschlachtet hat, die Sünden davon. Es ist also ein Akt der Reinigung von den Sünden.
Die Vergebung der Sünden hat auch in der jüdischen Tradition eine große Rolle gespielt.
Man hat einmal im Jahr am großen Versöhnungstag einen Bock genommen, in die Wüste geschickt und über einen Berg gestürzt und hatte die Vorstellung, dieser Widder, dieser Sündenbock trägt die Sünden des ganzen Volkes.
Die Analogie zum Opfertod Jesu ist für den Berliner Theologen Christoph Markschies offensichtlich.
Die frühen Christen waren ja alles Juden und die haben Jesu Todesschicksal wie einen Sündenbock gedeutet. So wie wir einmal im Jahr einen Bock über die Klippe stürzen, so hat Jesus sich selbst für alle geopfert. Opfer gehört zu jeder Religion. Und das Besondere am Christentum und am Judentum ist, dass sie in der Spätantike die Opfer eingestellt haben. Also das Judentum, weil es keinen Tempel mehr gab in Jerusalem, den haben ja bekanntlich im Jahre 70 die Römer zerstört. Und dann hat das Judentum vom einen Tag auf den anderen auf die Opfer verzichtet. Und genauso im Christentum, da ist gesagt worden, wir haben das einmalige Opfer Jesu Christi und es braucht keine weiteren Tieropfer mehr.
Im Hinduismus spielen Tieropfer und das Blut dieser Tiere auch heute noch eine große Rolle. Sie sind wichtig, um Felder und Menschen fruchtbar zu machen, sagt die Marburger Religionswissenschaftlerin Adelheid Hermann Pfand.
Ein typisches Beispiel ist die Göttin Kali, die der Stadt Kalkutta ihren Namen gegeben hat. Die Göttin Kali ist eine sehr, blutgierige Göttin und braucht jeden Tag Ziegenopfer, die in ihrem Tempel in Kalkutta mitten im Stadtinneren ihr auch jeden Tag dargebracht werden. Werden also jeden Tag etliche Ziegen dieser Göttin geopfert.
Nach der hinduistischen Überlieferung trinken die Göttinnen das Blut.
Es gibt eine ganze Reihe von Darstellungen verschiedener indischer Göttinnen, die Schalen mit Blut in der Hand haben und das trinken. Und die Symbolik, die hinter diesem Opfer steht, ist die, dass nur durch den Tod hindurch Leben möglich ist. Dass also sozusagen die Göttin, die ja auch als Mutter Erde jetzt jedes Lebewesen wieder in sich aufnimmt beim Tod, dass diese Göttin eben tatsächlich die Lebenskraft der Lebewesen wieder zu sich nehmen muss, um dann erneut Lebenskraft auch spenden zu können für andere Lebewesen, die dann nachkommen.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Was wir noch theologisch stärker betrachten müssen, dass in der Liturgie die Tötung eines Tieres als Selbstopferung des Tieres für den Menschen interpretiert wird und da eine große Nähe zum Kreuzesopfer Jesu Christi hergestellt wird. Und dann sagt man ja, das Opferlamm, und darum essen viele Christen auch zu Ostern ein Lamm, wird das Lamm geschlachtet. Aber die Tiere, die wollen leben. Man fragt kein Tier, willst du dich für uns opfern? Nein, die Tiere haben selbst einen Lebenswillen. Und den umzudeuten in eine Opferwilligkeit und mit der christlichen Liturgie zu vermischen, das halte ich für eine ganz problematische Sache.
Erklärt der Ethikprofessor und katholische Theologe Kurt Remele das christliche Abendmahl.
Wir nennen uns Krone der Schöpfung, die Helden der Evolution. Das Meisterwerk im Universum benimmt sich wie die Inquisition.
Die Krone der Schöpfung, die Helden der Evolution, ein Herrschaftsverhältnis, das der katholische Katechismus biblisch begründet sieht.
Gott hat die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt, den er nach seinem Bild geschaffen hat. Somit darf man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie dem Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit dienstbar zu machen. Medizinische und wissenschaftliche Tierversuche sind in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig, weil sie dazu beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu retten.
Entgegen dem Katechismus seiner Kirche sind Tierversuche für den katholischen Priester Rainer Hagenkort ein No-Go. Der Leiter des Instituts für Theologische Zoologie sieht in der Bibel noch eine andere Argumentationslinie.
Die Bibel ist für mich ein Buch, das immer auch die Tiere mitbedenkt. Also Gott ist immer auch Liebhaber der Tiere. Gott ist der, der die Tiere als Erste gesegnet hat. Gott ist der, der die Tiere an die Seite des Menschen gestellt hat. Der Mensch ist verwandt mit den Tieren. Er teilt den gleichen Lebensodem.
Mit dieser Interpretation der Bibel sieht sich Hagenkort im Einklang mit Papst Franziskus, der 2015 in seiner Enzyklika Laudato Si verkündet hat.
Wir sind aufgerufen zu erkennen, dass die anderen Lebewesen vor Gott einen Eigenwert besitzen und ihn schon allein durch ihr Dasein preisen und verherrlichen, denn der Herr freut sich seiner Werke. Gerade wegen seiner einzigartigen Würde und weil er mit Vernunft begabt ist, ist der Mensch aufgerufen, die Schöpfung mit ihren inneren Gesetzen zu respektieren, denn der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet.
Mich hat diese Enzyklika so auch tatsächlich umgehauen, denn der Papst stellt sich jetzt in seinem Lehrschreiben auf die Seite derer, die sagen, ein Missbrauch dieses biblischen Wortes hat dazu geführt, dass wir jetzt in der ökologischen und sozialen Katastrophe sind. Da ist der Papst für mich revolutionär und prophetisch. Und also Propheten werden selten gehört, weil ich erlebe in der Kirche keinerlei, fast überhaupt keine Reaktion auf diese Enzyklika.
Klagt Rainer Hagenkort. Vielleicht wirken die alten christlichen Traditionen noch zu sehr nach. Lange Zeit folgten beide großen Kirchen einer Theologie, wie sie vor allem Thomas von Aquin Mitte des 13. Jahrhunderts formuliert hat und die von den Aufklärern des 17. und 18. Jahrhunderts aufgegriffen wurde.
So sind die Wesen, die nur Leben haben, wie die Pflanzen, im Allgemeinen für alle Tiere da und die Tiere für den Menschen. So ist es denn erlaubt, sowohl die Pflanzen zu töten zur Nahrung für die Tiere, als auch die Tiere zur Nahrung des Menschen, und zwar aufgrund der göttlichen Ordnung. In der Ordnung der Wesen sind die Unvollkommenen wegen der Vollkommenen da.
Eine Position, die dann auch später in der Aufklärung Zuspruch fand.
Die großen Denker haben das im Grunde auf dem Rücken der Tiere erarbeitet. Für Descartes sind Tiere seelenlose Automaten. Und für Kant haben Menschen eine Würde, aber Tiere nur noch einen Wert. Und leider ist die Mainstream-Theologie dieser Philosophie gefolgt.
Das ist vollkommen veraltet und nicht auf dem Niveau heutiger Theologie und auch nicht auf dem Niveau der Tierethik.
Sagt Kurt Remele. Der Grazer Professor ist, wie Rainer Hagenkort, Vertreter einer neuen katholischen Theologie.
Sie bricht mit der stark anthropozentrischen Tradition des Christentums. Das heißt, ethisch hat im Christentum nur der Mensch gezählt, weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist, weil er das einzige Wesen ist, das mit Ratio, also mit Verstand, ausgestattet ist und alle anderen Lebewesen dem Menschen zu dienen haben. Das geht auf bestimmte tendenziöse, einseitige Interpretationen der Bibel zurück. Das hat mit griechischer Philosophie zu tun, jedenfalls durch die großen Theologen, ich nenne nur zwei, Augustinus und Thomas von Aquin, hat sich diese Auffassung, dass der Mensch im Zentrum des Universums steht und alle anderen Wesen ihm zu dienen haben, im Christentum stark etabliert.
Auch Papst Franziskus sehe Tiere als eigenständige Wesen, die nicht nur für den Menschen da seien.
Tiere haben einen Eigenwert. Sie sind nicht nur dafür da, dass sie bei uns am Teller landen. Es gibt eine starke Interdependenz zwischen Menschen und Tieren. Wir gehören zu einer Familie und, er spricht sogar von Familie, und der Mensch hat eine besondere Verantwortung für den Umgang mit der nichtmenschlichen Schöpfung.
Das sehen im Prinzip auch die Protestanten so. Bereits 1991 veröffentlichte die Evangelische Kirche in Deutschland den EKD-Text zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Das Papier spiegelte die Suche nach einem Kompromiss wider, den man in einer breiten Volkskirche offenbar herstellen muss. So heißt es einerseits:
Prinzipiell lässt sich gegen die Tötung von Tieren zum Zwecke der menschlichen Ernährung nichts einwenden. Und die große Mehrzahl der Menschen tut dies auch nicht.
Doch wenig später erfahren die Lesenden:
Eine Nutzung der Tiere ist nur zulässig, solange sie weder mit Schmerzen noch mit Leiden zugunsten erhöhter Produktionsleistung für den Menschen verbunden ist und solange die geschöpfliche Würde der Tiere gewahrt bleibt. Auch das Leben der Tiere ist grundsätzlich geschützt. Die Tötung von Tieren ist lediglich als Akt der Barmherzigkeit geboten, um ein nicht zu behebendes Leiden zu beenden, oder sie muss als Folge einer Notwehrhandlung und in vergleichbaren Extremsituationen hingenommen werden.
Ein klares Plädoyer zumindest für artgerechte Tierhaltung und die Biolandwirtschaft. Und das 1991. Allerdings zog die evangelische Kirche wenig Konsequenzen aus dieser Position, kritisiert Pastor Holger Janke.
Leider ist die politische Ausrichtung der Kirche so, dass sie das Thema ängstlich behandeln und damit im Grunde liegen lassen oder möglichst nichts dazu sagen.
Was derweil bleibt, ist die biblische Vision vom Paradies, wie sie im Alten Testament bei Jesaja beschrieben wird.
Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange.
Ein ganz anderes Paradies, speziell für Haustiere und deren Besitzer, befindet sich in den Kongresshallen in Hannover. Hier bietet die Heimtiermesse alles, was das Hunde- und Katzenherz begehrt.
Wir vertreiben ein reines Bio-Nassfutter, weil das Biofleisch erstens auch nicht aus der Massentierhaltung stammt, sondern es sind wirklich die Kühe, die Hühner, die wirklich frei lebend sind. Und bei den anderen Fleischsorten weiß man ja dann leider auch nicht, wo sie herkommen. Besteht bei uns bei der Katze standardmäßig aus 99,5% Fleisch. Wir haben keinerlei Zusätze drin, wir haben kein Getreide drin, kein Zucker. Also wirklich vollwertige Alleinfuttermittel in Bio-Qualität.
Heute haben wir nur noch zwei Kategorien von Tieren. Die einen verwöhnen wir mit Haustierfutter und die anderen werden dazu verarbeitet.
Unsere bestlaufendsten Positionen sind die sogenannten Rindfleischfrikadellen, die getrockneten Würstchen. Wir haben momentan Lachswürstchen und Kaninchenläufe, Heidschnuckenbeine. Ich denke, hier läuft es auch meistens so, das Auge isst mit. Und bei den Männern, die kaufen immer sehr gerne für die Hunde Koteletts. Die Frauen gehen mehr so auf gebackene Kekse.
Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 2418. Es ist unwürdig, für Tiere Geld auszugeben, das in erster Linie menschliche Not lindern sollte. Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt.
Das ist hier wie ein Candy Shop für Hunde. Ein Hund braucht nicht Naturkauartikel, um zu überleben.
Es gibt keinen Zweifel, dass in unseren Gesellschaften Tiere einen ganz neuen Status haben. In ganz vieler Hinsicht.
Sagt der hannoversche Theologe und Professor für Tierethik Peter Kunzmann.
Wir denken Tiere heute wissenschaftlich anders als vor 50 Jahren. Sie sind vielen Menschen näher, als Tiere es in unserer Tradition waren. Und die klassische schroffe Trennung, religiös, Gott, dann kommt lange nichts, dann kommen wir, dann kommt lange nichts, dann kommen die Tiere. Das trifft auch die Lebenswelt der Menschen nicht. Und insofern sehe ich im Ernst eine große Herausforderung darin, wie eine Religion darauf eine befriedigende Antwort formuliert, die dem Rechnung trägt und es ernst nimmt.
Eine Antwort auf diese Herausforderung scheint der Buddhismus zu bieten. Er findet seit 2-3 Jahrzehnten viel Anklang, gerade bei zivilisationskritischen Menschen. Auch weil dem Buddhismus der Ruf vorauseilt, eine vegetarische Religion zu sein.
Der Buddha selber ist ja auch kein Vegetarier gewesen. Ne? Von daher kann man das eigentlich so streng aus den Texten heraus auch nicht auslegen.
Relativiert die buddhistische Nonne und Hamburger Professorin für Buddhismus Carola Roloff. Dennoch leben, wie in Vietnam und Taiwan, viele Buddhisten traditionell vegetarisch. In westlichen Ländern sind in den vergangenen Jahrzehnten im Zuge der Achtsamkeitsbewegung neue vegetarisch lebende Buddhisten dazugekommen.
Heute finde ich, also wenn man sich eben bewusst macht, auch im Rahmen des Umweltschutzes, was das für Auswirkungen hat, wenn man eben Fleisch isst, dann denke ich, spricht eben einfach ganz viel dafür, dass wenn man achtsame Lebensführung betreibt, ne, dass es dann eben viele gute Gründe gibt, warum man sich da möglichst zurückhalten sollte. Ne?
Der entscheidende Hintergrund der buddhistischen Tierliebe ist das Konzept der Wiedergeburt. Fromme Buddhisten gehen davon aus, dass sie, wenn es schlecht im Leben läuft, auch als Tiere wiedergeboren werden können. Deshalb behandeln religiöse Buddhisten selbst Kleintiere sehr vorsichtig.
Ja, da geht es auch um nichts anderes als darum, dass man nicht möglicherweise ein karmisch zurückgestuftes Familienmitglied, etwa seine eigene verstorbene Großmutter, tötet oder aufisst.
Die vermeintliche Tierliebe sei so auch im Buddhismus nur eine besondere Form des Anthropozentrismus, meint der Religionskritiker Colin Goldner.
Der vermeintlich höhere Stellenwert, der dem Tier eben in diesen religiösen Systemen des Ostens zugebilligt wird, resultiert aus den metaphysischen Konstrukten von Karma und Wiedergeburt. Der Vorstellung also, dass Menschen irgendwelcher Vergehen wegen im nächsten Leben in einer niederen Gestalt, nämlich der eines Tieres, wiedergeboren werden könnten, als welches sie nicht nur vielfältiges Leid zu erdulden haben, sondern vor allem keine Befreiung aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten erlangen können. Nur der Mensch kann sich ins erstrebte Nirwan auflösen.
Anders als der Buddhismus ist der Islam allein schon wegen des Opferfestes nicht gerade als tierfreundliche Religion bekannt. Aber Hilal Seskin, Muslimin und Tierethikerin, verweist auf die im Islam wichtige Betonung des Erlaubten und des Gebotenen.
Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch geboten. Fleischessen ist mitnichten verpflichtend. Sowohl im Koran als auch in den Hadithen wird immer wieder verlangt, dass der Mensch die Tiere schont, dass er sie zwar innerhalb des Notwendigen benutzen darf, aber innerhalb des Möglichen auch schonen muss. Und jetzt kann man fragen, was ist denn heute notwendig? Heute ist es überhaupt nicht notwendig, dass man Tiere isst. Im Gegenteil, es schadet nicht nur den Tieren selber, es schadet auch dem Globus und auch der Menschheit. I'll eat the plants and the fruit from the trees, but I don't need animals and they don't need me, oh no. Ich finde, das Tieressen ist passé. Das ist, finde ich, völlig egal, ob man jetzt religiös ist oder nicht religiös ist. Die meisten Menschen heute würden ja zugeben, dass Tiere können empfinden, Schmerz, Trauer, Freude, Angst, Lebenslust. Sie wollen leben und wir haben es nicht nötig, sie zu töten. Wir tun ihnen unglaublich Grausames an, schon bei der Haltung und beim Töten. Und deswegen ist es eigentlich ethisch nicht in Ordnung.
Ein Satz, den Rolf Adler nicht unterschreiben würde. Der evangelische Pastor ist passionierter Jäger.
Also für mich ist das Faszinierende, dass Jagd ein ganz unmittelbarer Umgang mit Natur ist und mit wild lebenden Tieren. Und dieser unmittelbare Umgang heißt, wir nutzen wild lebende Tiere, das heißt, wir erlegen sie und wir essen sie. Dieser unmittelbare Zugriff, also auch dieses Ursprüngliche dieses Handwerks, das fasziniert mich. Ich bemühe mich, ethisch reflektiert zu jagen. Und das heißt in erster Linie mal und in ganz unmittelbarer Weise, wenn ich Wild erlege, gut zu schießen, gut zu treffen, um dann das Tier möglichst schnell erlegen zu können.
Rolf Adler sieht die Jagd im Einklang mit der Schöpfung und der christlichen Tradition.
Es gibt ja Verhaltensweisen, die darauf abgestellt sind, das Wild in seinem Wesen, in seinem So-Sein zu würdigen als Mitgeschöpf. Also wenn ein Jäger ein Stück Wild erlegt hat und er vollzieht dieses Ritual, dann gibt er dem Stück Wild den sogenannten letzten Bissen. Das heißt, das Wild kriegt einen grünen Zweig in den Äser, in das Maul gesteckt. Und damit symbolisiert der Jäger, dass er hier einem Wesen das Leben genommen hat und dass er ihm dafür, dass er sich dieses Stück Wild angeeignet hat, auch Respekt zollt und sich durchaus bewusst ist, dass er hier ein lebendiges Wesen zum Tode befördert hat. Also es ist eine Form von Respekt. Das hat christliche Hintergründe, wie ich meine.
Der Jäger und Pfarrer Rolf Adler ist Umweltbeauftragter der Hannoverschen Landeskirche. Hat man da den Bock zum Gärtner gemacht? Adler kennt die teils massive Kritik von Tierschützern an der Hubertusmesse, einem Jägergottesdienst, der um den 3. November gefeiert wird. Diese Kritik richtet sich aber vor allem generell gegen die Jagd. Oft werde er mit Unverständnis konfrontiert, dass ausgerechnet er als Pastor Tiere tötet.
Für mich ist Tod im Kontext Natur kein Verbrechen und auch keine Katastrophe, sondern ein Ordnungsmerkmal. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist die, ob wir Menschen gute Gründe dafür haben, in das Leben von frei lebenden Tieren einzugreifen, in der Art und Weise, dass wir sie totschießen und dann aufessen. Ich bin der Meinung, es gibt dafür gute Gründe.
Zum Beispiel, dass die Rehkeule oder der Wildschweinrücken einfach gut schmecken.
Ich freue mich, wenn es umgefallen ist und wirklich tot ist. Dann ist es gut gegangen. Und dann freue ich mich, dass ich was für die Truhe habe und Vorräte. Ja.
Haben Hamster eine Seele? Tiere und Tierethik in den Weltreligionen. In den Religionen hörten Sie heute die Wiederholung eines Features von Michael Hollenbach aus dem Jahr 2018. Wenn Sie den Text nachlesen wollen, können Sie das tun auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de.